Guter Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Bitte hilf, dass wir durch ihn deine Worte gut verstehen und verinnerlichen können. Wir bitten dich im Namen von Jesus, bitte segne du dein Wort an uns. Amen.
Die Lesung wird heute Teil der Predigt sein, weil es zwei Kapitel sind und weil es eine Erzählung ist. Und ich die Erzählung mit meinen eigenen Kommentaren vertiefe. Und die Lesung für heute ist Esra, Kapitel 5 bis 6. Wir sind mitten in den Schulferien oder Semesterferien. Na gut, manche haben auch keine Ferien mehr. Aber es ist die Zeit, wo man mal in Urlaub gehen kann, wo man auf andere Gedanken kommt, wo man mal mehr Zeit mit den Kindern hat und wo man auch einfach sich entspannen kann. Und das ist schön. Aber ich möchte uns heute auch nochmal auf andere Gedanken bringen und uns eine neue Perspektive nochmal geben oder an diese Perspektive erinnern. Dazu möchte ich uns zum Mond nehmen. Aber nicht ganz zum Mond. Es geht um ein biblisches Bild, ein Bild aus vor allem den Propheten im Alten Testament, wo der Mond für ein Symbol ist für die Gemeinde und wo die Sonne ein Symbol ist für den Sohn Gottes oder den Herrn Israels. Also da ist der Mond, die Gemeinde, und die Sonne, das ist für den Herrn, den Gott Israels oder für uns Jesus. Und so wie der Mond das Licht der Sonne in der Zeit der Dunkelheit nachts reflektiert, so soll die Gemeinde das Licht unseres Herrn in einer sündigen Welt reflektieren. Das ist so der Gedanke dahinter. Und genauso wie der Mond unterschiedliche Phasen hat, so sehen wir auch in der Geschichte der Gemeinde unterschiedliche Phasen und Helligkeitsgrade, mit denen Gottes Volk, die Gemeinde, die Herrlichkeit ihres Gottes reflektiert hat. Und der Predigtext heute ist von dem Buch Esra. Und wir wollen so ein bisschen drüber nachdenken, in welcher Mondphase befindet sich denn hier das Volk Gottes? Der englische Abendgottesdienst hat in den letzten drei Wochen, die hatten schon drei Predigten über das Buch Esra, über die Kapitel 1 bis 4. Deswegen müssen wir noch ein bisschen was wiederholen, damit wir alle auf derselben Seite sind. Von daher mache ich einen kurzen Exkurs 3000 Jahre zurück. Wir sind 1000 vor Christus. König David ist auf dem Thron von Israel und nach ihm war sein Sohn König Salomo auf dem Thron, der dann den Tempel baute, diesen gigantischen, prächtigen Tempel in Israel. Und zu dieser Zeit war das Volk Gottes wirklich wie ein Vollmond. Es hat in die ganze Welt geleuchtet und Menschen aus aller Welt kamen nach Israel, um den Gott von Israel kennenzulernen. Und danach gab es diese Teilung des Reiches Israel und viele von den Königen, die danach folgten, waren Götzendiener und es ging richtig steil bergab. Und diese Phase könnte man als abnehmenden Mond bezeichnen. Und das führte dazu, dass am Ende wirklich nur noch zwei Stämme der 12 Stämme Israels übrig waren. Juda und Benjamin und Levi, aber der wird so nicht gezählt. Und die Sünde nahm so überhand, dass Gott dann sagte, der hat durch den Propheten Jeremia gesprochen und sagte, ihr werdet 70 Jahre ins Exil nach Babylon gehen, 70 Jahre weg von eurem Land. Und so kam es 606 vor Christus, dass in drei Wellen das Volk Israel nach Babylon verschleppt wurde. Das sind 1500 Kilometer. Sie wurden genau dahin zurückgebracht, wo einst Abraham herkam. Und auf diese Art, und dann zu dieser Zeit wurde auch der Tempel dem Erdboden gleichgemacht und Jerusalem wurde in Schutt und Asche gelegt. Und so ist die ganze Geschichte Israels von Abraham bis zu dem Punkt irgendwie von Gott rückgängig gemacht worden, symbolisch. So schlimm war es. Das war wie eine Mondfinsternis zu dem Zeitpunkt. Aber Gott sagte auch durch den Propheten Jesaja, dass ein König Kyros, er hat ihn richtig beim Namen genannt, über 100 Jahre vorher, dass ein König Kyros aufstehen würde, und er würde Gottes Volk zurückbringen, von Babylon zurück in ihr Land. Und da setzt Esra 1, Vers 1 an. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz zurückblättern. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war. Jeremia deswegen, weil die 70 Jahre dort vollendet waren. Und hier wird er direkt auch so genannt Kyros, so wie es Jesaja vorhergesagt hatte. Das ist so ein Gänsehautmoment, wenn man das mal so, ah, wow, mit Namen genannt. Ja, so kam es, dass die Juden von ihrem Exil wieder zurück nach Hause durften. Und das passierte auch wieder in drei Wellen. Das ist vielleicht auch ganz nützlich zu wissen, wenn man die Bibel durchliest. Esra 1 bis 6, wo wir uns noch befinden, das beschreibt die erste Welle, in der 40.000 und ein paar mehr wieder zurückkamen. Das war 538 vor Christus. Und es gab da zwei große Anführer in Israel oder in Juda, bei den Juden. Das war Zerubabel, war aus dem Stamm Juda, und Jeschua, dein Hohepriester, aus dem Stamm Levi. Dann gab es eine zweite Welle, die war einiges später, 458 vor Christus. Und da kam dann Esra selbst. Darüber werden wir dann nächste Woche hören. Und dann eine letzte Welle, 444 vor Christus, wo Nehemia kam mit Handwerkern, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Also wieder zurück zu Esra 1 bis 6. Der König Kyros unterstützte den Wiederaufbau des Tempels aus dem eigenen Schatz. Die Arbeit ging gut voran. Und dann auf einmal gab es Widerstand. So typisches Phänomen, ne? Es geht gut voran und dann kommen wieder Probleme. Es gab einen verleumderischen Brief von den Angehörigen eines anderen Königs, der dann nach Kyros kam, und der ließ den Bau stoppen. Und so wurden die Juden als vom Tempelbau abgehalten, mit Macht und Gewalt, heißt es. Und es vergingen 15, 16 Jahre, wo nicht mehr am Tempel gebaut wurden. Was macht man in 15 Jahren? Die Juden waren extra 1500 Kilometer aus Babylon nach Israel gekommen, zurück in ihre Heimat, um den Tempel zu bauen. Jetzt dürfen sie nicht mehr bauen. Was macht man dann? Und sie fangen an, ihre eigenen Häuser zu bauen, denn in Babylon hatten sie sich schon ein Leben gemacht in den 70 Jahren. Sie hatten schöne Häuser, sie hatten größere Familien, sie hatten auch angesehene Jobs. Irgendwie muss man ja sich wieder einleben. Aber dadurch wurde auch ihr Denken weltlicher und sie waren insgesamt nicht mehr so dem Herrn ergeben, wie es hätte sein sollen. Und da steigt Esra 5 genau ein. Verse 1 bis 2, wir lesen: Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten. Im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Haggais Worte kann man direkt in der Bibel nachlesen, die sind sehr klar. Hört auf, euch selber schöne Häuser zu bauen, wenn der Tempel Gottes immer noch brach liegt und in Ruinen, unfertig. Und lasst auch eure Hände von Sünde, macht eure Hände rein, weil einen heiligen Tempel können keine unreinen Hände bauen. Ganz klare Ansage. Und Zacharja, er macht auch Mut durch Weissagungen, durch sogar messianische Prophetien. Und dadurch haben die Juden neuen Mut und sie bauen wieder den Tempel weiter, trotz des königlichen Verbots. Von den vielen Jahren, die sie in dem Exil waren, waren halt nur sehr wenige zurückgekommen. Aber diese wenigen, die hören jetzt auf Gottes Wort und die geben wieder Dampf, sag ich mal. Und sie nehmen es mit dem König auf, von Persien, die Weltmacht. Das klingt so für mich wieder nach einem zunehmenden Mond. Eine neue Phase. Die wenigen machen viel Licht für Gott. Und das Muster setzt sich fort, dass sobald die Gemeinde sich dem Herrn wieder mehr zuwendet, dann gibt es wieder Probleme. Verse 3 bis 5, da steht: Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stroms, und Setar Bosnai und ihre Genossen. Und sie sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nichts gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Zwei Bürokraten und ihre Genossen mischen sich ein, sie kennen die Bauverordnungen, sie kennen die Verbote, Denkmalschutz und all sowas. 15 Jahre stand der Bau still, was machen die jetzt da? Und der Mut, einfach ohne Erlaubnis weiterzubauen, wird von Gott auch souverän belohnt und erwidert durch sein Eingreifen, was beschrieben wird mit: Das Auge ihres Gottes war auf den Ältesten. Damit ihn nimmt nicht nochmal mit Gewalt und Macht begegnet wurde, wie in Esra 4, 24. Lesen wir weiter in Versen 6, obwohl ich hier das ein bisschen kürze. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes. Ich überspringe jetzt mal. Vers 8. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir die Ältesten und sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihrem Namen, um sie dir mitzuteilen. Und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Petzen. Tatnai und seine Genossen suchen konkret Leute, denen sie alles in die Schuhe schieben können. Wer ist hier verantwortlich? Serubabel. Yeshua, okay. Wird gemeldet. Man müsste sich mal vorstellen, wenn Larry, Martin oder Klaus gemeldet würden zu der Kanzlerin. Obwohl, nee, das ist nicht annähernd so bedrohlich wie hier. Vers 11. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde. Jawohl. Hier sieht man den Mut, den die beiden Propheten durch Gottes Wort gegeben haben. Und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab es sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Also wir haben es hier definitiv mit einem zunehmenden Mond zu tun, zumindest eine Gemeinde, die diesen widerspiegelt, die Licht ins Dunkel bringt, weil hier ist nicht nur Mut, hier ist auch Demut. Sie gestehen selbst, sie stehen vor den Ungläubigen da, den Tatnai und Shetabosnai, und sie gestehen die Fehler ein, die von der Gemeinde in der Vergangenheit getan wurden. Die Gemeinde ist nicht perfekt. Und sie sehen sich auch zusammengehörig mit den früheren Generationen. Sie sagen, es war verdient und gerecht, dass Gott uns so bestraft hat. Und damit geben sie den geschichtlichen Ereignissen auch eine geistliche Dimension und eine geistliche Deutung. Und da gehört schon was dazu, das zu tun. Vers 13. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel verbracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, zieh hin und bring sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran. Es ist aber noch nicht vollendet. Nicht nur die Bürokraten Tatnai und Sheshbar-Bosnai kennen die Geschichte, die Juden kennen sie und kennen sie besser. Und damit nachgeprüft werden kann, was denn alles in der Vergangenheit passiert ist, geben sie nicht jüdische Namen an, sie geben persische Namen an. Dieser Sesbazar, das ist derselbe wie Zerubabel. Aber sie tun das, damit man den halt schnell in den Akten wiederfindet. Und hier machen die Obersten auch einen cleveren Schachzug. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern mit eurem Bibelwissen. Die persischen Könige, die wollten sich gerne wie Götter darstellen. Das haben viele Könige in der Geschichte gemacht, viele Kaiser, auch die Römer. Bei ihnen durften Gesetze nicht aufgehoben werden. Damit wollten sie halt allwissend wirken und allweise. Und im Buch Daniel, da wird Daniel in die Löwengrube geschickt. Und der Darius, derselbe Darius, der kann nichts dagegen tun. Aber Gott tut ein Wunder. Und bei Esther, dasselbe Spiel. Ein Erlass wird gegeben, die Juden umzubringen. Er kann nichts dagegen tun, außer einen anderen Erlass zu geben, der den anderen irgendwie so aushebelt. Aber aufheben geht nicht. Und was dieser andere König vor 16 Jahren verboten hatte, das war unrechtmäßig, das war peinlich und unköniglich, wirklich. Und Gott nutzt diese Überheblichkeit der Könige zum Guten für die Gemeinde. Denn dieser Befehl von Kyros, der kann nicht aufgehoben werden. Und daher ignorieren die Obersten der Juden diesen Erlass. Jetzt mit den Worten, seit jener Zeit und bis jetzt bauen wir daran. Und es ist noch nicht vollendet. Sie kennen den Erlass nicht an, der da vorher noch gegeben wurde. Und da finde ich es gut auch, dass wir Anwälte unter uns haben, die sich da auch ein bisschen besser mit der rechtlichen Situation auskennen. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal hier. Vers 17. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Da befahl der König Darius, das ist jetzt Kapitel 6, dass man im Urkundenhaus nachforschen sollte, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle. Darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem. Das Haus soll wieder aufgebaut werden, als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Ein Punkt für die deutsche Gründlichkeit bei Papierkram. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken und die Kosten sollen dem Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babylon gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. Gott sei Dank für Archive. Zumindest dieses spezielle. Nicht nur steht hier, dass der Wiederaufbau des Tempels legitim ist, sondern er soll auch aus dem königlichen Portemonnaie bezahlt werden. Und nun kommt der Befehl des Königs Darius an Tatnai selber. So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes, und du, Setar-Boznai, und eure Genossen, die Safa-Sachiter, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda, also Zerubabel, und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, dass ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht gehindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Sogar das Lobpreisgerät will der König bezahlen. Genial, sein Grund, damit man für ihn betet. Und das ist wirklich auch noch eine Bestätigung. Es lohnt sich für Regierungsoberhäupter zu beten, denn Gott ist mächtig. Und es gibt auch in den Sprüchen 21,1 den Vers, dass er ihre Herzen lenkt wie Wasserbäche. Die sind in seiner Hand. Wir machen weiter mit Vers 11. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass wenn jemand ein Mensch, Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man soll seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen, es soll genau ausgeführt werden. Noch schärfer kann man es nicht ausdrücken, oder? Sogar Todesstrafe steht jetzt darauf. Und Gottes souveräne Kraft sieht man darin, dass auch der König selbst hier eigentlich ein Gebet formuliert. Und es ist zu schade, dass wir kein Video haben von Tatnais und Zeta Bosnais Gesicht, als sie diesen Brief lasen. Denn hier steht im Prinzip, dass sie sich jetzt die Steuereinnahmen mit dem Tempelbau teilen müssen. Da befolgten Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Zeta Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos. So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Arthasastas, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar. Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Zwei Dinge sind hier markant. Und beide sind in Vers 14. Der Bau gelang nicht erstrangig, weil der König gut gelaunt war, oder es wurde nicht mal gesagt, weil Gott da sein Herz bewegt hat, sondern wegen des prophetischen Dienstes von Haggai und Zacharia. Nur wegen diesen beiden haben die Juden überhaupt erst wieder angefangen, das Haus zu bauen. Und zwar hatten sie da auch heilige Hände. Sie hatten sich bereit gemacht für diesen Dienst. Das Haus Gottes wurde im Prinzip durch das Wort Gottes gebaut. Und jetzt die zweite Sache. Der wahre Urheber des Ganzen war weder Kyros, noch Darius, noch Arthasasta, es war Gott. Und kein Erlass irgendeines Königs kann einen Erlass vom König der Könige untergraben. Und diese Perspektive hatten die Propheten und die haben die auch weitergegeben an die Gemeinde von damals. Und das sind ganz klare Anzeichen, dass wir hier eine Gemeinde haben, die wie ein zunehmender Mond ist, die nicht so eine Sichel ist, sondern schon so halb rund. Eine Gemeinde, die in der Dunkelheit scheint. Und nach 4 Jahren Bauzeit wurde der Tempel dann vollendet. Vers 16. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere da, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Eine große Feier zur Ehre Gottes wird gefeiert. Und das Wichtigste an dem Ganzen scheint wirklich zu sein, diese Rückkehr zum Gesetz Moses. Denn alles, was sie tun, ist schon von Gott vorgeschrieben. Und es ist ein Lobpreis-Gottesdienst, der wirklich gottgemäß ist. Genau so, wie er angebetet werden möchte, so beten sie ihn an. Nun die Frage, können wir den Vollmond sehen, noch irgendwo im Text? Und ich denke ja, in den nächsten Versen. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. genau wie es vorgeschrieben war. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Wenn hier steht, der König von Assyrien, dann bezieht sich das wahrscheinlich eher auf die geografische Region anstelle von dem Reich selber, die Perser. Aber hier sehen wir wirklich ein strahlend leuchtendes Israel, wie ein Vollmond. Es feiert das Passa, das Zeichen, dass Gott sie errettet hat. Einst aus Ägypten und jetzt aus Babylon. Und sie hatten sich das selbst nicht verdient. Das war Gott. Er hat es schon vorhergesagt gehabt durch Jeremia und Jesaja. Das Passa war ein Zeichen für Gottes Gnade. Und darauf kommt es halt an und darauf, also dahin gehen sie halt wieder zurück zu den Wurzeln. Und für uns ist dieses Passa Jesus selbst, der am Kreuz als wahres Passlamm gestorben ist. Und solange wir uns an die Gnade halten, sind wir auch hier auf der richtigen Spur. Und wegen dieser Errettung reinigen sie sich auch und halten sich rein. Und das hat zur Konsequenz, dass die Herrlichkeit Gottes durch sie leuchtet in ihre Umwelt und andere Völker kommen und schließen sich an, wie es in Vers 21 steht, um den Herrn Israels zu suchen. Und wir kennen diesen Herrn als Jesus Christus. Und wieder hatte Gott sie errettet, diesmal durch den Erlass eines Königs, also von dem vor. Diesmal hatte Gott sie errettet von dem Erlass des einen Königs mittels eines Erlasses von dem anderen König, also Darius. Und aus unserer Reise ins Buch Esra lernen wir, wie Gott selbst Geschichte schreibt. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist halt, was wir beobachten. Er dezimiert die alte Gemeinde Israel, die untreu war, zahlenmäßig, durch das Exil. Und danach gibt es eine kleine Gemeinde, die aber wirklich treu ist und sie leuchtet wie so ein Vollmond. Und das dürfen wir vielleicht nicht vergessen in unseren Tagen. Gott sucht eine Gemeinde, die Jesus verherrlicht. Und nur wenn die Qualität stimmt, dann kommt auch die Quantität noch dazu, zahlenmäßig. Und zu diesem Ende lenkt Gott die Geschichte. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, in welcher Mondphase befindet sich Deutschland oder Europa heute? Es ist 2017, vor 500 Jahren war die Reformation. Vielleicht könnte man die Zeit danach auch als Vollmondzeit bezeichnen. Aber was ist von unserem christlichen Erbe, was sich stark darauf bezieht und auf die Reformation beruft, was ist von unserem christlichen Erbe noch übrig? 3 Sachen, die mir spontan dazu eingefallen sind. Deutschland hat vor kurzem die Ehe für alle gesetzlich verabschiedet. Wer Fabians Rundbrief liest, der weiß, er hat sich kürzlich mit Politikern aus allen Parteien getroffen, um für den SMD Zugang an mehr Hochschulen zu bekommen und auch mehr Unterstützung. Und das Feedback war sehr positiv von den Politikern. Aber von den kirchlichen Beauftragten, die er angeschrieben hat, kam meistens gar keine Antwort. Ist das richtig? So. Das ist traurig. Ja, und viele Gemeinden in Deutschland schämen sich mittlerweile für das Kreuz, das Blut Christi, sein Opfer, seinen Tod. Und das sind nur 3 Punkte und ihr kennt bestimmt andere, ihr habt eure eigenen. Und ich will mir nicht anmaßen, Prophet zu sein im Stile des Alten Testaments. Deswegen, diese Angaben sind ohne Gewähr. Aber es scheint mir, als wären wir zumindest in einer Zeit des abnehmenden Mondes. Die Gemeinde ist wie ein abnehmender Mond. Es ist wenig, was reflektiert wird von Jesus, national oder kontinental gesprochen. Aber Gott wird um seiner Herrlichkeit willen wieder einschreiten. Er wird wahrscheinlich auch wieder zahlenmäßig die sich Christen nennen, reduzieren. Aber so wie wir auch in Esra gesehen haben, wird er daraus eine Gemeinde bauen, die wieder richtig leuchtet, richtig strahlt für Jesus. Und wir wissen nicht, was das sein wird. Vielleicht wird es sogar der Islam sein, das Scharia-Gesetz, was sich immer mehr in Taschen in Europa festsetzt. Und ironischerweise ist halt das Symbol des Islams auch eine Mondsichel, meistens vom abnehmenden Mond. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Aber ich denke, von der Geschichte der Bibel können wir relativ definitiv sagen, dass Gott einschreiten wird. Er wird sich für seine Gemeinde einsetzen. Er wird wieder eine Gemeinde suchen, die wie ein voll leuchtender Vollmond ist, der in der Dunkelheit scheint und der Jesus reflektiert in eine sündige Welt, damit Menschen gerettet werden. Die Predigt hat eine ziemlich ernste Wendung genommen, gebe ich zu. Und vielleicht war das auch nicht unbedingt etwas, was wir in der Sommerpause so hören wollten, aber wir können keinen Urlaub machen und keine Ferien von unserer Nachfolge mit Jesus. Wir müssen einfach auch wach bleiben. Und ganz konkret möchte ich halt daraus ziehen, auch aus dem Text, dass wir zuallererst auf Gottes Wort bauen, so wie die Juden auf Haggai und Zacharia. Wir hören auf Gottes Wort, so wie sie damals auf die Propheten gehört haben. Und die haben sich damals trotz Erlass wieder daran gesetzt, den Tempel weiterzubauen. Und wir bauen die Gemeinde, den wahren Tempel, der mit lebendigen Steinen gebaut ist, dessen Eckstein Jesus Christus selbst ist. Diesen bauen wir. Und das klappt nur mit dem Wort Gottes. Lass uns daher auch immer wieder an der Bibel festhalten, denn wer weiß, vielleicht in 10, 15 Jahren sind wir froh, dass wir regelmäßig unsere Bibel gelesen haben und vieles in Erinnerung ist. Zweitens, das Wort Gottes macht mutig, die Wahrheit zu verkünden. Und selbst wenn unsere Namen mal aufgeschrieben werden, wie die von den Obersten, können wir Ruhe belassen. Und das Wort Gottes macht auch heilig, damit wir richtig leuchten. Drittens, wenn wir treu gegenüber Gott sind, dann wird Gott uns gegenüber nicht untreu werden. Und das bedeutet, weil er fähig ist, die Herzen der mächtigsten Menschen zu verändern und zu lenken, wohin er will, deswegen wird er auch uns zur Hilfe kommen, wenn es wirklich dran ist, wenn es nötig ist. Deswegen können wir auch kühne Gebete beten, die auf die Herrlichkeit von Jesus abzielen. Und wenn es den Anschein hat, dass sich um uns herum alles verdunkelt und wenig Licht für Jesus von Gemeinden verstrahlt wird, dann heißt es noch lange nicht, dass wir aufhören können, zu streben, wie ein zunehmender oder sogar ein voller Mond zu sein. Denn Leipzig braucht das Licht von Jesus und es ist der Erlass, den unser Herr gegeben hat, in Leipzig zu leuchten und ihn hier zu reflektieren. Und für Leipzig können wir als LEC wie ein Vollmond sein. Und darum, lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir sind ehrfürchtig vor dir, wie du handelst in der Geschichte. Tue, was du tun musst, damit die Gemeinde deines Sohnes, Jesus, wieder treu ist in Europa. Und gib uns Mut, Zuversicht und Heiligkeit durch dein Wort. Und habe dein Auge auf uns, dass uns darin nicht gewehrt wird. In Jesu Namen und für seine Herrlichkeit. Amen.